Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aero History. Ich bin Matthew und mit dabei ist wie immer mein Kollege, Freund und Redakteur bei Aero International, Wolfgang.
Ja, hallo Matt.
Hallo Wolfgang, wie ist es dir ergangen?
Ja, wir haben ja jetzt eine kleine Pause gehabt seit der letzten Aufnahme. Und ich glaube, wir sind bei dir es heiß, hier weiterzumachen und euch wieder eine neue Folge von Aero History präsentieren zu können.
Ja, es wurde wieder Zeit, oder? Wir haben jetzt ein bisschen Zeit gebraucht für andere Dinge. Wir arbeiten ja an dem Magazin Aero International und da müssen wir immer schauen, wie wir da Zeit schaffen, um diesen Podcast zu machen.
Und wir betreuen unsere Website aerointernational.de. mit Content und unsere Social-Media-Kanäle von der Aero International. Genau, und das nimmt natürlich alles auch Zeit in Anspruch. Aber heute geht's weiter mit Aero History.
Aero History, ganz genau. Und wir haben ein schönes Thema dabei.
Ja.
Kampf der Dreistrahler.
Kampf der Dreistrahler.
Die Trident 121 und die Boeing 727.
Genau.
Das waren beides die ersten Dreistrahler am Markt eigentlich, oder?
Ja, das waren beides die ersten Dreistrahler, die in den 60er Jahren offeriert wurden von den Herstellern. Und einmal von Boeing in den USA und von Hawker Siddeley in Großbritannien.
Zuerst auf den Markt kam aber die Trident.
Ja, die Trident war die erste, die entwickelt wurde. Also die Briten waren da führend, denn die ebenfalls staatliche British European Airways. Ja, die staatliche britische Fluggesellschaft British European Airways, die heute ein Teil der British Airways ist.
Auch BA genannt.
BA genannt, genau. Die gab die Trident in Auftrag, die Entwicklung der Trident. Denn man suchte ein Flugzeug, das die Vickers Viscount und Vickers Vanguard, also die Propellerturbinentypen ersetzen sollte, beziehungsweise ergänzen sollte, als Jets für Strecken, die innerhalb Großbritanniens, Europas und bis in den Mittelmeerbereich benötigt wurden.
Ja, also ich glaube, man muss sagen, nicht jeder kennt mehr BA, aber BA war eine sehr große Airline in Europa.
Ja, das war die größte in Europa zu der Zeit. Also wie gesagt, bis im Mittelmeerraum, Nordafrika, Nahen Osten, überall flogen die Flugzeuge der BA und vor allen Dingen auch in Gebiete, die entweder mal irgendwann zum British Commonwealth of Nations gehörten oder eben starke Handelsbeziehungen zu Großbritannien hatten. Und da war also BA ganz groß. Und bis sie 1974 dann mit British Overseas Airways Corporation dann zur heutigen British Airways fusioniert. Genau, also Overseas, die flog dann wirklich zu den Kolonien nach Afrika, nach Asien, hatte Strecken nach Nordamerika, nach Kanada, USA, Südamerika. Also es war die globale Airline, BOAC. Und British European Airways spezialisierte sich dann auf die Strecken, die eben etwas kürzer waren.
Ja, European halt. Ja.
European, ja.
Ja. Und die BA, die haben dann eben eine Ausschreibung gemacht, weil sie ein neues Flugzeug entwickelt haben wollten.
Genau, die wollten ein Flugzeug entwickelt haben, das ursprünglich etwas mehr als 100 Passagiere fassen sollte. Und und da man glaubte damals, dass drei Triebwerke notwendig sind, die auch dann dem dementsprechenden Schub liefern und auch dann für mehr Sicherheit sorgen, hat man dann also einen Dreistrahler entwickelt, eben die Trident. Und die sollte dann ursprünglich so mit 111 Passagieren ungefähr fliegen können, sollte mit Rolls-Royce Medway-Triebwerken ausgestattet werden. Und Ja, und das war also der ursprüngliche Entwurf. Also ein Flugzeug, was dann ungefähr der späteren Boeing 727 entsprach.
Ja, größenmäßig.
Größenmäßig, ja. Und auch von der Leistung her der Triebwerke.
Ja, und war das von Anfang an schon so gedacht, dass die Triebwerke eben am Heck des Flugzeugs, am Rumpf angebracht sind und eben in der Mitte, überm Leitwerk, unterm Leitwerk?
Ja, das war so von Anfang an so geplant, denn ja. Man überlegte, was passiert, wenn ein Triebwerk ausfallen sollte. Das ist natürlich, wenn hinten die Triebwerke im Heck eng beieinander angeordnet sind, ist das viel einfacher zu kompensieren, als wenn jetzt die Triebwerke unter den Tragflächen, also zwei unter den Tragflächen und eins im Heck, angeordnet wäre, dann könnte man also wesentlich schwerer das Flugzeug dann unter Kontrolle halten.
Ja, und das ist wahrscheinlich trotzdem noch günstiger zu fliegen als ein Vierstrahler.
Ja, also damals hatte man eben dann die Absicht, diese Rolls-Royce Midways einzubauen. Das wäre dann also auch absolut ausreichend gewesen von der Schubleistung her. Und da brauchte man also keine vier Motoren, sondern man konnte sich dann auf drei Motoren dann beschränken.
Ja, 111 Passagiere ist ja auch nicht riesengroß, das ist ja dann so ein, ja, so ein mittelgroßer, genau, Streckjet für Kurz- und Mittelstrecken.
Genau, ja. Und damals wurde ja auch noch wesentlich komfortabler bestuhlt, also heute wäre es dann vielleicht Jet für 140 Passagiere.
Wahrscheinlich, das stimmt. 111 Passagiere.
Eine Low-Cost-Ausführung.
Ja, wir reden von Entwicklung 1959, 1960.
Ja, genau. Da war das alles noch ein bisschen anders.
Ja. Ne? Ja. Da hatten es die Passagiere noch gut im Flugzeug.
Ja, genau. Komfortable Sitze, die schön gepolstert waren mit dicken Schaumstoffpolstern und ja, nicht wie heute solche brettharten Sitze, wo man vielleicht eine Stunde beschwerdefrei drin verbringen kann, aber auch nicht länger. Ne?
Da waren die Ansprüche noch anders.
Genau.
Ja, aber das die erste Trident, die wurde dann nicht so gebaut wie ursprünglich vorgeschlagen mit den 111 Sitzplätzen.
Ja,
also, sondern Bea hatte da noch Sonderwünsche.
Ja, die dachten, naja, das ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert und wir wollen eher ein Flugzeug haben, was so 70, 77 Plätze hat und das würde voll ausreichen. Und da dieses Flugzeug ja nur für eine einzige Fluggesellschaft entworfen wurde, nämlich British European, hat dann die Firma Airco, die ein Tochterunternehmen war von de Havilland, gesagt, ja, das machen wir. Wir verkleinern das Flugzeug. Und dann braucht man auch nicht mehr diese Rolls-Royce Midway-Triebwerke mit größerer Schubleistung, sondern reicht das kleine Rolls-Royce Bay.
Aha, dann hat man auf kleinere Triebwerke umgeschwenkt.
Ja, dann hat man auf kleinere Triebwerke umgeschwenkt.
Und das Flugzeug wurde auch kleiner, klar, bei
ja,
77 Sitzplätzen.
Ja. Ja, es wurde kürzer, leichter, Triebwerke wurden leistungsschwächer. Und ja, so hat man also dann angefangen, eben die Trident 1 zu konzipieren, also ja, die Ur-Trident.
Und das wurde eigentlich nur entwickelt für diese Ausschreibung von Bea.
Das war in Großbritannien damals so, dass der Staat also die ganzen Aufträge steuerte und vergab und für seine staatliche Fluggesellschaft British European eben ein in Großbritannien gebautes, von britischen Triebwerken angetriebenes Flugzeug haben wollte. Und um auch die nationale Luftfahrtindustrie zu unterstützen. Und ja, und so hat man dann also eigentlich nur für British European dieses Flugzeug erstmal konzipiert, was also auch bei vielen anderen Projekten so gewesen ist, zum Beispiel die Vickers VC-10, die wurde ausschließlich für British Overseas Airways Corporation entwickelt, was auch dazu führte, dass sie fast niemand sonst haben wollte.
Ja, das ist das Problem, wenn man für einen speziellen Einsatzzweck oder einen speziellen Auftraggeber entwickelt, dann ist es vielleicht für den Rest des Markts gar nicht mehr so interessant.
Nee, das ist so. Und wenn man das eben dann in dem Fall die Trident nur für British European und deren Streckennetz konzipiert, dann musste man eben auch dann damit rechnen, dass vielleicht andere das nicht so haben wollten. Wobei zu dem, ja, wie soll man es formulieren, zu dem Scheitern fast des Projekts Trident British European selber beigetragen hat.
Durch diese Änderung der Ausschreibung, dadurch, dass sie dann doch einen kleineren Flieger haben wollen.
Ja, Denn als der dann fertig war und der Prototyp der Trident flog, dann sagte British European, ja, also unsere Nachfrage ist doch größer, als wir dachten.
Bisschen klein.
Genau, ein bisschen klein. Wir wollen jetzt einen größeren Jet haben.
Ja.
Und so hat man dann also in den Folgejahren versucht, immer durch Weiterentwicklung, durch technische Raffinessen und durch Leistungssteigerung der Triebwerke doch irgendwie also ein Flugzeug hinzukriegen, was dann mehr und mehr dann dem ursprünglichen Konzept entsprach.
Ja, also es wurde wieder größer, die Reichweite wurde wieder mehr.
Ja.
Die Triebwerke, wurden die dann nochmal geändert später?
Die wurden nicht geändert. Also es blieb bei dem Rolls-Royce Bay und das war auch das große Problem der Trident, denn die Schubleistung konnte nur unwesentlich gesteigert werden. Das heißt also, je größer und je schwerer die Folgeversionen wurden, umso schwerer war es für die Maschine abzuheben. Also es gab unter den BEA-Piloten den Spruch, dass die Trident nur durch die Erdkrümmung abhebt, weil dann irgendwann muss sie dann mal abheben.
Ja.
Also speziell die Trident 2 muss wohl ganz furchtbar gewesen sein, weil die große Treibstoffkapazitäten auch an Bord hatte.
Ja, für die 3 war Flüge. Die letzte, oder?
Die 3B war die letzte, ja. Und die 2 war wohl, also der Gripper, ne? Also der sog sich an der Erdoberfläche fest förmlich. Und ja. Das war also eine völlige Fehlentscheidung. Hätte man das Rolls-Royce Midway behalten, wie am Anfang geplant, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte man ein Flugzeug gehabt, was also durchaus mit der Boeing 727, zu der wir dann noch kommen,
ja,
vergleichbar gewesen wäre.
Und was auch skalierbar ist dann, ne? Also
genau, man hätte also
für verschiedene Einsatzzwecke.
Ja, man hätte ein Flugzeug gehabt, das also mit einem schubstarken Motor ausgerüstet ist für alle möglichen Anforderungen. Das hatte man mit dem Spey nicht, was dann schlussendlich bei der Trident 3B dazu geführt hat, dass man einen Vierstrahler daraus machte, zumindest einen zeitweisen Vierstrahler.
Wie ging das denn?
Ja, man hat einen Zusatzboostermotor mit ins Heck gebaut.
Ja, na klar.
Ja. Und dieser Booster, der lieferte dann nochmal so 15% mehr Schub. War nur 5% schwerer im Vergleich zum Gesamtgewicht.
Ja, da ist im ganz hinten im Heck nochmal so ein Booster eingebaut, ne?
Genau, also das mittlere Triebwerk ist ja oberhalb der Kabine angeordnet und obendrauf, beziehungsweise was dahinter, gab es nochmal dann eben diesen Booster und nochmal ein Triebwerk, was dann also eben diesen Zusatzschub beim Start, speziell unter heißen Bedingungen oder bei voller Nutzlast dann eben lieferte, damit die Trident 3B überhaupt dann auch abheben konnte. Ja,
also vor allem für den Start war der.
Vor allem für den Start.
Ja, um überhaupt in die Luft zu kommen.
Es gab auch nur 2 Knöpfe bei diesem Zusatzbooster.
An, aus oder was?
Ja, so ungefähr. Also an. Dann, das wurde dann am Gate eingeschaltet. Also es gibt da so Schilderungen von Piloten der British European und der British Airways, dass dann hinten so ein kleiner Feuerstrahl rauskam. Oh. Das muss wohl sehr interessant ausgesehen haben, dann, wenn man am Gate dann hinten den Booster dann speziell nachts einschaltete.
Das glaube ich, ja.
Und dann gab es die nächste Funktion, war an, also Volllast. Und dann das wurde eingeschaltet, wenn man auf der Startbahn stand und dann eben den Startlauf einleitete und aus. Also nach dem Start, nach dem Abheben, ab einer bestimmten Höhe, dann hat man wieder ausgeschaltet und dann für die Landung brauchte man ihn nicht. Es war so ein reiner.
Also nicht stufenlos hochfahrbar, sondern einfach.
Es war entweder Volllast oder gar nicht. Und es war schon eine sehr, sehr abenteuerliche Konstruktion. Ist mir ehrlich gesagt auch nicht bekannt, dass es sowas Vergleichbares beim anderen Passagierflugzeug jemals gegeben hat. Aber die Trident hatte das und das war natürlich eine Kuriosität.
Ja, eine britische Sonderkonstruktion.
Was auch speziell ist bei der Trident, das war ja das erste große Passagierflugzeug, das für Blindlandungen zugelassen wurde.
Aha.
Und,
bei Nebel oder Nacht.
Ja. Genau, bei Nebel vor allen Dingen. Mhm. London Heathrow, ist ein, also London überhaupt, ne, ist ja damals noch nebliger als heute gewesen. Heute ist ja nicht mehr ganz so, aber in den Herbstmonaten war also ständig Nebellagen.
War berüchtigt, glaube ich, damals
war
auch.
Berüchtigt, ne? Und man brauchte also ein Flugzeug, das auch dann starten und landen konnte, vor allen Dingen landen. Und so hat man also die Trident von vornherein für dieses Blindlandesystem entwickelt. Und es war also das erste Flugzeug, was man so am System wirklich eine Blindlandung durchführte. Im Einsatz war dann zuerst die Caravelle und dann kam die Trident im Liniendienst. Aber das Blindlandesystem von Smiths, das wurde für die Trident entwickelt. Und das erforderte auch große Einbauten unterhalb des Cockpits. Das war ja damals noch alles Röhrentechnik und nicht so wie heute. Ne? Das hätte man vielleicht da im kleinen
Laptop unterbringen können. Ja.
Genau.
Da ist unter dem Cockpit ist allerlei Technik verbaut.
Allerlei Technik. Und
für eben dieses Anflugsystem.
Genau, das war also sehr aufwendig, das da unten unterzubringen. Und es war kein Platz mehr, um das Bugfahrwerk nach vorne oder nach hinten einzufahren, sondern man musste es seitlich einfahren. Das war die platzsparendste Lösung. Ja. Und deshalb ist das Bugfahrwerk nicht in der Mitte angebracht unter dem Rumpf, sondern links außen.
Genau, es ist versetzt. Ne? Wenn man sich das von vorne anschaut, das Bugrad ist einfach nicht in der Mitte, sondern zur Seite versetzt.
Sieht echt kurios aus. Und fährt dann quer ein und nicht der Länge nach. Und das ist eben diesem Blindlandesystem geschuldet. Also keine britische Splinerei, sondern es hatte wirklich handfeste technische Gründe.
Ja. Und hat ja auch funktioniert.
Ja. Und was allerdings auch ein bisschen kurios war, das war das Hauptfahrwerk. Denn also wenn man sich heute ein Hauptfahrwerk anguckt von einem Passagierjet, der das vier Räder hat, dann sind die hintereinander angeordnet. Also vorne zwei, da hinten zwei und dann ist das beweglich aufgehängt.
Genau, ja.
Bei der Trident waren alle vier nebeneinander.
Aha.
Was natürlich jetzt zur Folge hatte, wenn man das so eingefahren hätte in die Mitte, dann wäre wahrscheinlich der erste Reifen schon in der Passagierkabine oben wieder rausgekommen.
Mhm.
Also drehte sich die gesamte Konstruktion während des Einfahrens und so, dass sie dann quer zur Flugrichtung dann
also die Räder haben sich nochmal gedreht?
Also die ganze Aufhängung.
Ja.
So, dass man also nicht die Räder direkt einfährt, sondern sich das also nochmal dreht und dann konnte man sie erst einfahren. Und
ja, das war schon ganz schön ausgeklügelt.
Ja, war sehr kompliziert.
Ja.
Aber das war wiederum vielleicht auch typisch britisch. Also große Raffinesse, aber alles ja ein bisschen eigen und kompliziert. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Aber es hat funktioniert und mir ist auch nicht bekannt, dass da große Fehler gab. Durch dieses Hauptfahrwerk, also das scheint wir wirklich
hat sich bewährt
zu haben, ja.
Und die erste Trident kam dann wann auf den Markt? Das muss ja dann so um 1960, 61 gewesen sein.
Ja, die erste Trident, also sie hatte den Erstflug am 9. Januar 1962 und kam im Februar 1964 erstmals bei British European zum Einsatz.
Ja.
Vielleicht noch eine Sache, das war auch noch eine Kuriosität, es war ja, muss dazu sagen, das war ja der Anfang des Jetfliegens. Also gebaut, wie gesagt, wurde sie ursprünglich oder entwickelt von Airco, das war ein Tochterunternehmen von de Havilland, die Comet gebaut hatten, also den ersten Passagierjet.
Über die den kennen wir ja schon
berichtet
von unserer genau. alten Folge.
Ja, und das war quasi die zweite Jet-Entwicklung von de Havilland. Und bis sie dann von Hawker Siddeley übernommen wurden und Hawker Siddeley hat sie dann in Serie gebaut. Also als sie dann in Dienst ging, war es keine de Havilland mehr, sondern Hawker Siddeley.
Ja, aber ursprünglich noch von de Havilland entwickelt.
Genau, von diesem Tochterunternehmen von de Havilland, Airco. Und dann eben also eine de Havilland, sie hatte die Typenbezeichnung DH-121 und später dann HS Hawker Siddeley 121.
Ja. Hawker Siddeley war, glaube ich, da sind einige britische Luftfahrtunternehmen drin aufgegangen.
Ja, es gab ja wahnsinnig viele, was auch eben mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, wo es ganz viele Entwickler gab von Flugzeugtypen. Und das hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann versucht, auch von seitens der britischen Regierung zu konsolidieren. Und das war eben dann, daraus ging dann Hawker's Hill hervor. Und dann später dann British Aerospace und BAE Systems heute. Und was ich noch erzählen wollte, also der Prototyp, der Trident, der hatte noch nicht den APU, also das Bodenstromgerät im Heck, so wie das später dann war bei den Serienflugzeugen, sondern das befand sich unter dem Rumpf.
Unter dem Rumpf?
Ja, unter dem Rumpf zwischen den Fahrwerken. Und ja, und das führte dazu, das hat man dann erst gemerkt, dass der Asphalt sich so erhitzt hat unter dem Flugzeug durch die Hitze,
durch die diese Reibung.
APU ausgestoßen hat, dass der Asphalt geschmolzen ist, weich wurde und das Vorfeld sich auflöste.
Ja.
Und das hat man
aber, ungünstig.
Das sehr ungünstig. Das hat man aber erst dann bemerkt, als also schon im eingebaut Einsatz. War, ne? Also als beim Prototypen in der Flugerprobung. Und dann hat man überlegt, nee, das ist vielleicht doch so keine gute Idee, dass wo immer die Trident landet, dann die Vorfelder sich auflösen in Selbstgefallen. Nee, das konnte man ja nicht machen. Also hat man dann die APU vom Unterrumpf dann ins Heck verlegt und dann hat man
so das kam dann, es, dass die dann ans Heck gewandert sind.
Genau, die sind dann ans Heck gewandert. Ne?
Ja.
Ja.
Spannend.
Genau. Ja, und wir haben auch einen Clip aus der damaligen Zeit, den wir euch nicht vorenthalten.
Genau, wir haben einen Clip gefunden, einfach um mal zu unterstreichen, wie groß und wie bedeutend Bea zu der Zeit wirklich war.
Ja, genau. Das
haben wir einen Werbeclip, den wollen wir euch einmal vorspielen.
Genau, viel Spaß.
BEA. BEA, the biggest airline in Europe. Number one in modern jetliners like the Trident 2. Number one in equipment and know-how. Number one in fast, reliable computer reservations. Above all, number one in people. Friendly people.
Number one in Europe. Number one in Europe.
With BEA, you come first. Whether you're traveling on business or heading for holiday sunshine, with BEA, you're in good hands from the moment you start your journey. With BEA, you come first. That's why we're number one in Europe. Flies more people on holiday and business to more places in Europe than any other airline. And we make all these people feel number one all the way. With number one, you come first. BEA, number one in Europe.
Ja, das ist auch ein schöner Clip.
Ja, genau.
Mit also, gesungenen Jingles.
Schon schöner Zeitgeist.
Wie es üblich war zu der Zeit.
Ja, genau.
Ja, da kommt man richtig in Stimmung.
Genau, das ist richtige schöne 60er Jahre. Na, das war BEA, war voller Selbstbewusstsein. Man hatte also, wie gesagt, die Trident, man hatte die Buck 111. Also auch ein weiteres britisches Muster. Und man war zeitweilig, hatte man noch die Comet 4B. Die Kurzstreckenversion der Comet 4.
Ja.
Und
hatten,
dann,
hatten die dann wirklich nur britische Flugzeuge oder hatten die auch ein paar Boeings im Einsatz?
Erst später, also in den 60er Jahren waren es erst britische Muster, die Viscount, die Vanguard als Turboprops, man hatte die Comet 4 als Jet, als vierstrahliger Jet, 4B, also mit den kurzen Flügeln, die Version. für kurze Mittelstrecken. Man hatte die Buck 111, man hatte die Trident. Und ja. Später kam dann noch Boeing 707 dazu.
Ja.
Aber das war dann erst kurz vor der Fusion dann mit British Airways und wurde dann British Air Tours, also die 707 wurde dann für Charter verwendet. Und man wollte eigentlich die Lockheed TriStar kaufen und hatte auch den Vertrag schon unterschrieben. Dann kam die Fusion und dann ist die Lockheed TriStar dann an British Airways dann gegangen. Die flog da ja auch sehr lange. Also man hatte dann nicht nur britische Flugzeuge, aber überwiegend.
Ja, in späteren Zeiten dann ja sowieso nicht mehr. Ne? Ja, als es dann in die 70er Jahre ging, genau, da wurde Boeing immer wurde dominanter.
Dann aufgeweicht, ja. Und später war es dann eben auch so, dass der Lärm und der Treibstoffverbrauch der Trident dann zu groß waren. Man musste sie ausmustern, weil man auch nicht mehr fliegen durfte dann aufgrund der Lärmbeschränkungen.
Ja, das musst du vielleicht nochmal erzählen, weil die war anscheinend sehr bekannt dafür, sehr laut zu sein.
Oh ja.
Aber eben nicht für die Passagiere, denn die Kabine war leise, weil eben die Triebwerke ganz hinten angebracht waren.
Ja.
Aber also, draußen hat es ordentlich Krach gemacht.
Da hat es ordentlich gerumst, ja. Also ich kann das noch selber aus eigener leidvoller Erfahrung erzählen. Ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen, also in einem kleinen Dorf, Filderstadt, nahe beim Stuttgarter Flughafen. Und damals in den 70er Jahren, da flog natürlich die Trident. Die kam dann auf der Strecke nach London, nach Stuttgart.
Ja.
Und genauso die Boeing 727 war ja ein regelmäßiger Gast zu der Zeit. Also entweder bei Lufthansa, Pan Am nach Berlin und deutsche Chartergesellschaften wie Hapag-Lloyd und Condor.
Ja, die beiden, das waren wirklich Alltagsflugzeuge, ne?
Genau. Und jedes Mal, wenn so ein Dreistrahler startete, dann musste in dem Gymnasium, das ich da besuchte, die Fenster geschlossen werden, weil man sein eigenes Wort nicht mehr verstand.
Ach was.
Also die Flugzeuge waren eh nicht leise, so wie heute. Das war eine ganz andere Lärmkategorie.
Aber wie weit war denn eure Schule vom Flughafen entfernt?
So ungefähr 2-3 Kilometer.
Und dann doch noch so laut.
Ja, es war infernalisch. Also
so schlimm.
Ja, ja. Das Schlimmste war die Komet mit ihren 4 Motoren.
Ja.
Aber die Trident und die 727, das war wirklich unglaublich. Also das hatte mein damaliges Verhältnis zu diesen Mustern als Flugzeugfan eindeutig getrübt, weil das war kaum
einfach
zu ertragen, der Krach. Ne? Heute bin ich ein großer Fan der Trident, muss ich sagen, und der kurzen 727. Das ist schon.
Ja, es ist ja auch so ein Relikt, ne? Es gibt ja gar keine Dreistrahler mehr. Ich finde, wenn man sich jetzt so einen anschaut, ob es jetzt die 727 ist oder die Trident, es ist einfach aus einer anderen Zeit. Ne? Es ist einfach so ein Stück Geschichte. Und
die Triebwerkstechnologie hat sich so weiterentwickelt, dass man einfach keine 3 Triebwerke mehr braucht.
Genau. Sowas noch zu sehen, ist schon toll. Ich habe mir ja auch eine angeschaut, als ich letztes Jahr in Doxford im Flugzeugmuseum war, habe ich ja schon mal erzählt hier.
Ja.
Das ist wirklich toll, die mal zu sehen.
Ganz toll restauriert. Ne? Kann man auch schön. Von innen besuchen an bestimmten Tagen, ne? Sich das mal anschauen.
Ja, das konnte man an dem Tag nicht, wo ich da war. Aber die hatte da noch die alte British Airways Livery-Bemalung. Also die erste eigentlich, die klassische.
Ja, British European,
Genau, das sah echt toll aus.
Ja. Ja, die Red Square Livery, ne? Also ein rotes Quadrat und da steht dann BEA drauf.
Ja, also richtig 70er Jahre, ne?
Genau. Rot lackierte Tragflächen, was heute gar nicht mehr erlaubt ist. Ne? Also die British Airways hat da jetzt zu ihrem 100. Jubiläum eine A319 in dieser Lackierung sich gegönnt quasi als Jubiläumsflugzeug.
Ja, so retro-mäßig.
Retro,
ne?
Genau. Und das Einzige, was man nicht machen konnte, leider war die Tragflächen wie bei der Trident oder den anderen Flugzeugen von damals dann in Rot zu lackieren. Es ist irgendwie aufgrund, ich weiß nicht, irgendeiner Vorschrift ist es nicht mehr erlaubt.
Ist nicht mehr erlaubt.
Ja, das zu machen. Und so also mussten die selber bleiben. Aber ansonsten.
Ich finde das schön, wenn Airlines sowas machen, dass sie nochmal die alten Bemalungen nochmal aufleben lassen.
Ja, finde ich auch. Mhm. Ja, ist toll. Und bei dem A319 ist es besonders gut gelungen, finde ich. Ne?
Ja. Aber leider war ja der Trident nicht so viel Erfolg beschert. Denn der große Konkurrenz Boeing kam um die Ecke.
Genau.
Und hatten fast
gleich
großes
sagen,
Flugzeug entwickelt, oder nicht?
Ja, man könnte sagen, ja, eigentlich noch nicht. Also es war eigentlich ein Eigentor von de Havilland. Die Boeing Company hatte 1956 angefangen, sich auch Gedanken zu machen über ein Mittelstreckenflugzeug. Man hatte ja die Boeing 707 als Langstreckenjet und die Boeing 720 so als Mittelstreckenflugzeug, etwas kleiner und leichter. Und so hatte man dann überlegt, vielleicht auch in den Markt einzusteigen für kleine Jets. Mhm. Und war sich aber auch noch nicht sicher, wie so eine spätere 727 da mal aussehen würde.
Ja.
Und dann ereignete sich etwas, womit keiner bei Boeing sicherlich gerechnet hat. Sie erhielten eine Einladung nach Hatfield, so de Havilland. Und zusammen mit Convair, mit dem anderen US-amerikanischen Hersteller der damaligen Zeit. Und dort im Februar 1960 präsentierte ihnen de Havilland das komplette Designkonzept der Trident, technische Details.
Also eine Delegation von Boeing und Convair kam
nach Großbritannien und guckte sich alles an, durfte sich alles angucken und hat sich natürlich Kerneckdaten gemerkt, denn nur 3 Wochen später hat Boeing dann bekannt gegeben, dass sie eine eigene Boeing 727 entwickeln würden.
Ja.
Und
die zufällig genau so groß ist und auch dreistrahlig.
Wie die ursprüngliche Trident, ne? Also die wäre jetzt also...
Ja, wenn die mit den 111 sitzen, die ursprüngliche Größe.
Die Midway, mit den Midway-Triebwerken von Rolls-Royce.
Ja. Warum hat die Havilland das gemacht?
Also darüber gibt es... keine Unterlagen, die das so...
Ja, vielleicht hat man sich eine Kooperation versprochen.
Wahrscheinlich. Es gab es ja öfters, dass auch später bei der Caravelle, wo man da mit Douglas zusammengearbeitet hat, also Douglas in den USA und Sud-Aviation in Frankreich, und man dachte, dass man die Caravelle in Nordamerika bauen könnte, dann aber Douglas die DC-9 gebaut hat. Und so könnte es auch hier der Fall gewesen sein.
Dass man
dass Boeing also eine Trident in den USA vielleicht eine Lizenz bauen könnte.
Ja, aber Boeing hat dann einfach eiskalt eine eigene entwickelt.
Die haben eine eigene Entwicklung gemacht, was natürlich auch Sinn macht, denn dadurch hat Boeing quasi das Familienkonzept gestartet. Also die Boeing 727 hatte den gleichen Rumpfdurchmesser wie die 707, das gleiche Cockpit im Prinzip, also bis auf 3 Schubhebel anstatt 4 Schubhebeln.
Ja, aber im Großen und Ganzen.
Großen und Ganzen sehr viele Systeme. Die Tragflächen waren natürlich völlig neu und das Heck und auch die Motoren, die Pratt & Whitney JT8D, die dann auch der 727 zum Erfolg geführt haben, weil sie eben sehr zuverlässig waren und sehr schubstark. Und und so konnte man dann eben aufbauen von 707, 720, 727 und dann als nächsten Schritt dann danach die 737 starten. Wieder mit dem gleichen Rumpfdurchmesser, mit einem ähnlichen Cockpit-Layout, natürlich ohne Flugingenieur, aber wobei der anfangs auch noch bei der 737 mit dem Cockpit saß. Das ist
bei der 737 auch.
Ja, das ist aber wie ein anderes Thema. Das machen wir dann mal, wenn wir 737 besprechen.
Ja, das ist nochmal ein eigenes, ja.
Genau. Und also so hat dann Boeing dieses Konzept entwickelt, was dann später sogar dann bis zur 757 weiterging, die dann ein anderes Cockpit hatte, Bugsektion, andere Triebwerke wieder, aber im Prinzip auch auf der 727 aufbaute.
Ja, so hatte man natürlich... große Synergieeffekte.
Ja, das war ja der Erfolg von Boeing über Jahrzehnte, dass man genau eben diese Legacy, diese Reihe, diese Serie hatte und auch die Airlines davon profitierten, dadurch, dass sie vergleichbare Ersatzteile hatten, eben bei den Triebwerken, bei den Systemen etc., bei der Kabineneinrichtung, bei Pilotenschulung Synergien waren. Also das war eben das, wovon Boeing eigentlich über Jahrzehnte profitierte. Und
da waren sie auch konkurrenzlos dann, ne? Sie dann dadurch anbieten konnten,
dass
so ein kleiner Hersteller wie die Havilland wäre da natürlich nie rangekommen.
Nein, das ging eigentlich erst dann Die Ablösung, die große Ablösung der Boeing Erfolgsgeschichte war dann ja nicht erst der Airbus A320.
Mit dem Airbus,
das war dann jetzt Ende der 80er Jahre. Aber bis dahin, also selbst McDonnell Douglas mit der DC-9 konnte da nicht groß Schritt halten. Also das sieht man daran, die Boeing 727 war jahrzehntelang das meistverkaufste Flugzeug.
Wirklich jahrzehntelang, das muss man sich mal überlegen.
1832 Exemplaren nur, denn heute haben wir hier fast in den 20.000er Bereichen die Verkaufszahlen von Boeing 737, von Airbus A320 Familie.
Ja. Und das ist heutzutage natürlich überhaupt nicht vergleichbar, der Flugzeugmarkt heute und 70er, 80er Jahre, das ist ja nochmal richtig explodiert.
Ja, jetzt. Also wie gesagt, ich habe schon erzählt, dass ich am Rande des Stuttgarter Flughafens gewohnt habe und als Luftfahrtfan, als Jugendlicher immer am Zaun stand. Und wenn man da sonntags am Zaun stand des Stuttgarter Flughafens, dann konnte man teilweise eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden warten, bis dann mal der nächste Jet kam. Zwischendurch startete mal ein kleiner Cessna oder Piper zum Rundflug. Aber Linienverkehr war am Wochenende
wenig los.
Nix. Fast nix gar sogar. Nichts.
Ja.
Also ganz, ganz wenig.
Wenig bis gar nichts.
Ja. Also vielleicht abends dann, wenn dann die ersten Maschinen mit Geschäftsreisenden kamen, dann war wieder ein bisschen Betrieb. Aber die Passagierzahlen damals in Stuttgart, das war also...
Kein Vergleich zu heute.
Nein, ne? Das war unter 3 Millionen und heute haben wir über 10 Millionen oder fast 10 Millionen in Stuttgart. Und das ist, also da sieht man schon, also in welchem Weg das genommen hat. Ne?
Ja, das ist irre.
Aber die 727 hat natürlich auch dazu beigetragen, dass es so sich entwickelte. Denn Deutschland hatte die Condor eine große Flotte.
Mit 727 bestückt. 727,
100 und 200, genau. Die Hapag-Lloyd, das gleiche. Germania war eine andere Fluggesellschaft, Ferienfluggesellschaft, flog auch mit 727. Die Pan Am im innerdeutschen Luftverkehr nach Berlin.
Nach West-Berlin, Berlin,
Berlin-Tempelhof. Das waren auch 727 und 737 dann auch später, aber überwiegend am Anfang 727, 100 und 200.
Mhm.
Die TWA nach Öffnung des Eisernen Vorhangs nach der deutschen Wiedervereinigung flog dann auch mit 727 innerdeutsch. Ne?
Also es war wirklich universeller Einsatzzweck.
Ja, also das war wirklich eine Allround-Maschine, die unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kam. Mhm. Und wir können uns da nochmal einen Clip anhören.
Ja, wir haben nochmal einen Clip vorbereitet zur 727.
Check the set. Flap lever. Up, three on. Speed brake.
You're in one of Eastern's whisper jets. The noisiest section is the pilot's compartment. We keep the door closed.
Flaps coming five.
In the cabin, it's quiet. The jets and the noise are behind you. The Whisper jet climbs to smooth cruising altitude faster than any other jet airliner. It's the most relaxing plane there is. Fly Eastern. See how much better an airline can be.
Ja, sehr schön.
Ja, das ist doch auch wieder schöne alte Zeiten. Good old times.
Ich finde es interessant, wie sehr man da die leise Kabine in den Vordergrund gestellt hat.
Ja, das zumindest vorne. Also wenn man hinten zwischen den Triebwerken saß, dann hörte sich das auch ein bisschen anders an.
Wahrscheinlich, aber je weiter man nach hinten gegangen ist, desto lauter wurde es.
Genau. Ja, also das war jetzt ein Clip von Eastern Airlines, die zusammen mit United jeweils 40 Boeing 727 der ersten Version, der 100er, bestellt hatten. Das war am 30. November 1960. Und damit quasi den Startschuss gegeben hatte für den Bau der Boeing 727 als Erstkunde.
Als Erstkunde,
ja.
Zusammen mit United, ja.
Genau, und dann hatte Boeing gesagt, ja, also bis zum 1. Dezember, da müssen wir mindestens 100 Aufträge haben. So, das war ja ab dem 30. November nicht so weit entfernt, aber man hatte nur 80 und dann hat man am 5. Dezember gesagt, also okay, 20 weitere kriegen wir nicht, also fangen wir mit 80 an.
Hat man doch mit 80, okay.
Ja, also man hat auf die Differenz von 20 verzichtet und hat dann doch losgelegt mit der 727 und man hat sich dann ja später dadurch bestätigt gesehen, ne, dass da diese Maschine ja das zeitweilig meistverkaufte Jetflugzeug war damals. Und ja, und Boeing also auch gutes Geld gebracht hat. Und ja, in Europa, da war Lufthansa Erstkundin im Februar 61 mit 12 Maschinen. Und ja, und das war also dann der Startschuss auch in Europa für die Einführung der 727.
Ja, aber die 727 hat ja dann vom Fleck weg natürlich viel mehr verkauft als die Trident,
ja,
die ja nur auf Bea beschränkt war.
Ja, also das war so, dass Boeing natürlich ganz anders agiert hat als Hawker Siddeley oder als der Havilland. Ja. Die haben Airlines aus der ganzen Welt eingeladen, befragt, was für ein Flugzeug könnt ihr euch vorstellen, wie sollen wir das bauen? Und so hat man dann also eine Schnittmenge aus den Antworten entwickelt und dann eben einen Jet konzipiert, der für wesentlich mehr Airlines interessant
war. Auf den
war.
Markt zugeschnitten war, ne? Genau. Und nicht eben nur auf Bea, was Bea, ja, sich wünscht.
Ja, also es war eine ganz andere Herangehensweise und hat sich dann eben auch bewährt. Ne?
Ja, na klar.
Ja.
Wenn ich hier sehe, die erste Trident hatte 24 Exemplare, die gebaut, ja, wurden.
Ja.
Und ja, die Boeing 727 direkt mit 80 gestartet, ne?
Ja.
Und genau, das war erst der Anfang, ne?
Das war erst der Anfang.
Ja. Also das sind schon wirklich,
ja, und man
ganz
sieht
andere
auch
Dimensionen.
Also wenn man zum Beispiel die Triebwerksleistung vergleicht, ne, das Rolls-Royce Bay mit dem Pratt & Whitney JT8D, dann sieht man auch, dass da Welten dazwischen liegen. Also die Triebwerke der ersten Trident 1C-Version, die hatten einen Schub von je 43,8 Kilonewton. Mhm. Und bei der 727, da waren es 62 bis 64. Das waren also ganz andere Potenziale, die man da nutzen konnte, auch für Fracht und als Kombi.
Ja.
Die Maschine flog auch in der Quick-Change-Version zum Beispiel, hatte auch Lufthansa im Einsatz. Das heißt, man konnte tagsüber Passagiere befördern und hat dann abends eine große seitliche Klappe geöffnet an der Kabine, also ein Frachttor auf dem Hauptdeck.
Ja.
Die Sitze befanden sich auf Paletten. Die konnten dann in kürzester Zeit rausgeschoben werden, auch die Küchen, alles, sodass der Rumpf dann leer war. Und dann hat man nachts Fracht geflogen. Und dann nächsten Morgen
wieder alles rein.
Alles wieder rein.
Ist ja
und irre. Ist dann wieder als Passagierjet gestartet. Also es war ein unheimlich vielseitiges Flugzeug. Und eben für Linie und Charter und
ja. Und die 727 hatte ja auch diese Heckklappe zum Einstieg.
Hecktür, ja.
Hecktür, also, wie immer man das,
ja,
nennen will.
Ja, genau.
Wo also hinten am Rumpf,
genau,
eine Treppe eingebaut war,
genau,
dass man eben auch dort ein- und aussteigen konnte, ja, falls am Flughafen keine Gangway, ja, vorhanden ist, keine,
also,
Treppe.
Die 727-100 hatte ein bisschen interessante Türenanordnung. Also es gab eine Haupteinstiegstür vorne links, vorne rechts gab es keine. Dafür vor den Tragflächen eine Tür, die dann meistens fürs Catering benutzt wurde. Denn die meisten Airlines hatten dann in dem Bereich die Galley, über die dann die Passagiere mit Essen versorgt wurden. Und dann gab es hinten diese Hecktür oder Hecktreppe, über die man dann auch ein- und aussteigen konnte. Das war so ein bisschen anders als dann bei der 200er, dann war das schon also mehr so der Standard, das Standard-Layout bei den Türen vorne, links, rechts und hinten dann nochmal Türen.
Ja, aber das mit der Hecktür, das ist schon echt kurios, ne? Also aus,
ja,
heutiger Sicht, sowas, ja, gibt es ja gar nicht mehr.
Ja, das war damals weit verbreitet bei den Flugzeugen, die Triebwerke im Heck hatten, also auch DC-9 im Buck 111.
Ja.
Die hatten das und auch die JAK 40, die auch hier in Deutschland flog bei der General Air. Also die hatten alle diese Treppen hinten im Heck, Caravelle auch.
Wird auch immer heute noch für Fallschirmspringer verwendet, oder nicht?
Ja, es gibt eine DC-9, 21, eine ehemalige Maschine der SAS, die jetzt in Kalifornien fliegt. Ja. Bei einem Fallschirmspringer-Unternehmen, muss man schon sagen, Skydive Paris in Kalifornien. Und da kann man als einziges Flugzeug weltweit aus einem Jet springen. Und hinten ist dann, es ist keine Treppe mehr, sondern hinten ist halt offen und man springt hinten raus. Und
es wird einfach aufgemacht und man kann rausspringen.
Ja, genau. Und das ist das einzigartige Erlebnis ist, also wenn man jetzt mal aus einem normalen Flugzeug rausspringt, zum Beispiel Fallschirmspringer, dann beschleunigt man, wenn man ausgestiegen ist, weil das Flugzeug langsamer fliegt als die Schwerkraft. Und bei der DC-9 ist es genau umgekehrt. Man springt raus und wird langsamer.
Wird abgebremst.
Genau, oder? Weil man also mit 600 Stundenkilometern, 600 fliegt man schnell.
Ja.
Dann, wenn man hinten rausspringt, dann bremst man erstmal ab, weil dann der Luftwiderstand dann erstmal stoppt, ne, für eine Weile.
Ja. Das müssen wir dann nochmal genauer erklären, wenn wir in der Folge bei der DC-9 sind. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Ja, genau.
Aber okay. Ja, also das mit der Hecktür finde ich nur spannend, weil das einfach so was Kurioses ist, was man heute gar nicht mehr sieht.
Ja, genau. Nee, das ist damals, also auch bei Flugzeugen, die heute Triebwerke im Heck haben, wie der Bombardier Jet zum Beispiel, CRJ 700, 900, die haben das nicht. Also da heutzutage baut man sowas eigentlich nicht mehr ein.
Nein, habe ich lange nicht mehr gesehen.
Ja, genau. Ist auch sehr komplex und auch schwer und
wahrscheinlich alles, wahrscheinlich schon deshalb, ne? Ja. Wegen dem zusätzlichen Gewicht spart man sich das jetzt
ein. Wenn man das Boarding anders regeln kann, dann macht man das anders dann.
Es haben ja inzwischen auch eigentlich alle Flughäfen genügend Infrastruktur, dass man so eine Treppe hinten gar nicht mehr braucht.
Ja, also man steigt ja auch meistens heutzutage über einen Finger ein, also zumindest an den größeren Airports. Das war damals auch nicht so. Da gab es also viele Flughäfen, die hatten nicht diese Fluggastbrücken, sondern man fuhr mit dem Bus oder lief zum Flugzeug, ne, und dann war es natürlich egal, wo man einstieg.
Gibt es aber auch immer noch heutzutage.
Gibt es noch?
Gibt es kleineren Flughäfen?
Ja, soll es geben. Aber überwiegend sind doch an vielen Positionen eben diese Fluggastbrücken vorhanden und dann steigt man vorne links ein und dann, wie gesagt, ist die Hecktreppe nicht mehr so gefragt, wie es mal war.
Ja. Tja. Und da würde mich noch interessieren, ob Hawker Siddeley es dann geschafft hat, eigentlich später die Trident noch an andere Fluggesellschaften zu verkaufen?
Ja,
oder also blieb das dann nur bei Bea?
Nein, also man hat sogar ganz kurios die Maschine sogar nach China verkauft. Also die Trident war einer der ersten Jets, der in China flog.
Und wann war das ungefähr?
Das war in den 70er Jahren.
In den 70er?
Ja, und die haben auch verschiedenste Versionen gekauft und flogen damit bis in die 90er Jahre hinein. Also wesentlich länger als British Airways, die 1985 dann die Trident gegroundet haben, eben aus besagten Gründen, Lärm, Umwelt.
Ja, aber in China flog sie dann noch.
Da flog die weiter und gibt es auch noch einige Exemplare in chinesischen Museen, die man sich da angucken kann. Und die Trident flog in Ländern, die eine enge wirtschaftliche Beziehung zu Großbritannien hatten, wie Kuwait, Pakistan.
Ja, ehemalige Kolonien oder Commonwealth-Länder.
Genau, oder eben befreundete Staaten.
Ja.
Sie flog bei Cyprus Airways auf Zypern. Dann eben bei britischen Charterfluggesellschaften.
Ja.
Weil es also halt auch eine Kuriosität gab. Also das möchte ich mal ein Foto sehen. Es gab eine Airline, die hieß Channel Express. Und die hat 7 Sitze in einer Reihe eingebaut.
Ach, in einer Reihe?
In einer Reihe.
Also 3 und 4, oder?
3 und 4. Und das war eine Trident, die also jetzt nicht unbedingt einen riesigen Rumpfdurchmesser hatte. Das muss sehr spannend gewesen sein.
Das muss ganz schön eng zugegangen sein.
Ja. Also da wird, ich habe bis jetzt noch keine Aufnahme gesehen, die zeigt, wie das, ob man dann noch durch den Gang durchkam oder ob dann alle sitzen bleiben mussten den ganzen Flug über, und damit flog man in Urlaub in den Mittelmeerregionen. Ne?
Ja.
Das war so ein Charterflieger.
Ich meine, auch damals muss es Sicherheitsbestimmungen gegeben haben. Ja, irgendwie wird man bestimmt da schon durchgehen also können.
Irgendein Weg wird es gegeben haben. Ja. Aber das fand ich schon sehr interessant. Und das war aber die einzige, Möglichkeit, wie man mit der Trident, mit dem hohen Treibstoffverbrauch und den schlechten wirtschaftlichen Daten überhaupt Geld verdienen konnte.
Mhm.
Also 4 Sitze reinbauen wie möglich. Und das war also bei dieser Channel dann eben der Fall. Ne?
Ja. Und die großen europäischen Fluggesellschaften, die haben aber keine Trident gekauft.
Nein.
Die sind gleich auf Boeing gegangen.
Ja.
Ja.
Das
eindeutig.
Eindeutig. Ja, oder Douglas, ne? Douglas und McDonnell Douglas, die waren natürlich damals fast genauso stark wie Boeing. War also auch ein ganz, ganz das großer stimmt, das Wettbewerber.
Hat sich ja erst später dann rausgestellt.
Ja, DC-9, MD-80.
Klar.
Das waren also die Jets auch.
Erst war es ja nur Douglas, dann McDonnell Douglas.
Ja, genau. Die fusionierten dann.
Ja.
Und das war dann, also Douglas und McDonnell fusionierte zu McDonnell Douglas.
McDonnell Douglas, ja.
Genau. Und also das war der Wettbewerber zu Boeing. Airbus, das fing ja Anfang der 70er Jahre so langsam an mit der A300B. Das war einfach noch kein von Boeing ernst genommener Wettbewerber. Das kam dann erst noch wesentlich später, dann wird man sagen, mit der A320 und
da ging es erst richtig los. Klar, als Airbus dann auf dem Plan war, das hat nochmal alles durcheinander gewirbelt, aber zu der Zeit, 60er, 70er Jahre,
da
das war...
War ganz klar die Welt aufgeteilt, die westliche Welt, zumindest in Boeing und McDonnell Douglas.
Ja.
Ja,
das war, und die Briten haben dann so ein bisschen mit ihren eigenen Flugzeugen noch...
Ja,
ihren eigenen Markt
beackert. Aber British Airways hat sich dann auch ganz schnell umorientiert, hat die Buck 111 und die Trident dann mit Boeing 737 abgelöst, mit Boeing 757. Das waren dann so die Flugzeuge, die dann in den 80er und 90er Jahren dann zum Einsatz kamen. Heute fliegt British Airways Airbus A320-Familie auf Mittelstrecken und so ändern sich da die Zeiten.
Ja. Wann ging es dann ungefähr zu Ende mit den Dreistrahlern?
Ja,
das war also, dann so 80er Jahre oder ging das noch bis in die 90er hinein?
Also wie gesagt, die British Airways, die flog bis 1985 mit ihrer Trident. Bei der 727, da ging es langsam in den 90er Jahren zu Ende. Man hat dann noch versucht, durch Umrüstung der Triebwerke die Maschinen leiser zu machen, was mehr oder weniger gelungen ist. Also gab es verschiedene Projekte, um die Flugzeuge leiser zu machen. Zum Beispiel UPS, der Expressdienst, der hatte also ein Quiet Freighter Projekt aufgelegt mit Dee Howard.
Ja, und haben Sie da andere Triebwerke eingebaut oder was?
Ja, das war also der.
War die Maßnahme, ja.
Ja, das war die weitestgehende Konversion der 727. Man hat dort Rolls-Royce Tay-Triebwerke eingebaut, also nicht Spey, sonst wäre es nicht leiser geworden, sondern Tay. Die Tay war quasi eine Nachfolgerin des Spey mit größeren Fan und anderen Weiterentwicklungen und war dadurch eben dann wesentlich leiser.
Und auch verbrauchsärmer oder war der Verbrauch immer noch ein Problem?
Nein, also die war dann wesentlich verbrauchsärmer. Und die JT8D-Triebwerke wurden komplett ersetzt durch die 3 Tays. Und die Maschine erhielt ein Glascockpit, also ein modernes Cockpit. Und das waren 80 Flugzeuge, die UPS hat umrüsten lassen. Also schon eine
Menge. Ja.
Und es gab noch einen QX Executive Jet, einen einzigen, der auch umgerüstet wurde. Aber ansonsten waren es nur Frachter. Und UPS brauchte einfach diese Maschinen, weil sie überwiegend nachts fliegen.
Ja.
Bis heute ist natürlich Expressfracht ein Nachtgeschäft.
Ist ein Nachtgeschäft, ja.
Und ja, und so war also dann diese Quiet Freighter Umrüstung, das war 1992, dann sehr gute Sache eigentlich für die Nachbarn der Airports. FedEx hatte auch, die eine riesige Flotte hatten, hat dann auch einen sogenannten FedEx Stage 3 Kit entworfen und entwickeln lassen und haben da 170 Maschinen mit umgerüstet.
170?
Ja. FedEx hatte dann ein Stage 3 Kit entwickelt, der also minimalen Eingriff bedeutet hat. Also man hat die Landeklappenstellung verändert, man hat an den Triebwerk selber kleine Modifikationen durchgeführt, sodass man gerade so in die Lärmkategorie gekommen ist, die dann also gestattet hat, das Flugzeug
die gesetzlich vorgeschrieben war.
Ja.
Also es wurde ein bisschen leiser,
ja,
gerade leise gerade, genug,
gerade
um leise noch genug fliegen, ja, zu dürfen.
Genau. Und dann gab es noch ein Umrüstprogramm von Walsall & Partners, die 727-200RE. Und da hat man also die Triebwerke an den Außenpositionen links und rechts durch weiterentwickelte Versionen der JT8D ersetzt, die dann auch ein bisschen leiser waren, nicht extrem leise wie heute, aber ein bisschen leiser. Und diese Motoren, die flogen auch bei der McDonnell Douglas MD-80. Und das mittlere Triebwerk, das hat man allerdings belassen, also das JT8D15.
Das blieb unverändert.
Das blieb unverändert, weil man dort dieses größere, im Volumen größere Triebwerk 217, JT8D217, nicht hätte einbauen können. Also es hätte so große Umbauten erfordert, das wäre also so komplex gewesen, dass man
klar, das. Klar, da hängt ja oben das Leitwerk noch mit dran.
Ja, genau, also das konnte man nicht machen. Deswegen hat man also da so einen Zwitter gehabt, also leisere Außenmotoren und den lauten in der Mitte. Mhm. Allerdings waren diese Außenmotoren so stark, dass man auch nicht den vollen Startschub in den mittleren Motor setzen musste, sodass das ganze Konzept dann auch wiederum dann leiser war.
Ja. Die anderen beiden haben dann mehr Schub gegeben, die mittlere weniger.
Weniger, und so war also dann im Querschnitt sozusagen der Lärm dann leiser.
Ja, und geringer. So konnte man das Leben noch ein bisschen verlängern, ne?
Ja, man konnte alles rausholen aus der 727, was drin war, also von den Flugstundenzahlen und was eben dann die Life Limited Part betrifft. Also man konnte sie wirklich fliegen, bis es nicht mehr ging.
Wie lange flogen die ungefähr, die 727?
Ja, das waren in den 90er Jahren, war nicht zu Ende.
Auch 90er, ja.
90er, genau. Ja.
Wahrscheinlich ein bisschen länger als die Trident.
Ja, also der letzte Flug an der Lufthansa 727, der fand am 4. Oktober 1992 zum Beispiel statt. Die wurde dann, die 727 bei Lufthansa, durch den A320 abgelöst. Das war dann eben ein Flugzeugtyp, der wesentlich wirtschaftlicher war. Leisere Triebwerke, weniger Verbrauch, nur zwei anstatt drei Motoren. Und das
allein das war macht ja dann schon einen Riesenunterschied. Ja.
Ja, genau. Und Boeing mit der 737, 300 und 400 war also auch ein hausinterner Konkurrent sozusagen. Man bot also auch ein wesentlich leiseres Flugzeug an und die 757 war dann eben auch für die 727-200 dann ein Ersatz.
Ja.
Und es ging einfach immer weiter mit der Entwicklung.
Ne? Beide Flieger hatten ihre Zeit.
Ja.
Die 727 waren ein Riesenerfolg, aber klar kommt irgendwann der Fortschritt und dann wird so ein Flugzeug abgelöst.
Also im Passagierbereich zum Beispiel war der letzte Flug an der Delta 727 im Jahr 2003.
Aber das dann war doch dann wirklich
dann, ja, also es waren nur noch wenige, die dann flogen. Ne? Und im Frachtbereich war es die FedEx, die 2013 die letzte Maschine ausgemustert hat. Aber die 90er Jahre waren schon das große 727-Sterben, weil dann eben modernere Flugzeuge auf dem Markt waren und viele Jets dann die 727 ablösten.
Ja. Und bist du mal mit einer 727 geflogen?
Ja, öfters, ja.
Ist sie wirklich so leise, wie in Werbevideo eben gezeigt?
Also ich habe das so in Erinnerung. Also ich bin mit Lufthansa aufgeflogen zwischen Hamburg und Stuttgart. Familie hier wohnte in Hamburg. Wir wohnten in Stuttgart und dann Großeltern besuchen, etc., Cousinen, Cousins. Und Ja, also es war wirklich, wenn man vorne saß, war es wirklich sehr leise. Also es war, man mochte sich nicht vorstellen, wenn man morgens kurz nach sechs in Hamburg startete, in Richtung Norderstedt, was die zu spüren bekam,
die Anwohner
an einem Sonntagmorgen. Aber im Flugzeug.
Als Passagier sehr angenehm.
Als Passagier sehr angenehm, ja. Doch, es war also wirklich sehr leise.
Ja, klasse. Sagen. Ja.
Und vor allen Dingen damals auch die Flugzeuge leer. Also der Morgensflug von Hamburg nach Stuttgart an einem Sonntag, da saßen vielleicht 10, 20 Passagiere drin.
Ja.
Und das war's. Also es ist nicht wie heute Massenverkehr, sondern es waren wirklich wenige Gäste, die damit flogen.
Ja, ja, das sind Sachen, die sind heute kaum noch vorstellbar. Ne?
Ja, genau. Ja, und es fliegen ja immer noch zwei Boeing 727 in Europa bei einer Firma Oil Spill Response in Großbritannien.
Und, im Liniendienst? Oder?
Nein, diese Flugzeuge sind umgerüstet worden, um Ölteppiche auf See zu bekämpfen. Das heißt, die haben ein Sprühgerät an der Außenseite des Flugzeugs und fliegen dann über Ölteppiche und bringen diese Flüssigkeit aus, die dann diese Ölteppiche bekämpft. Und diese beiden Flugzeuge sind da also stationiert und sind die letzten europäischen Boeing 727, die in dieser Spezialmission dort im Ernstfall dann unterwegs sind.
Ja,
das also ist ja spannend. Rund um die britische Insel in den britischen Gewässern kommen die dann zum Einsatz.
Ja, gerade weil das so jetzt so Spezialanfertigungen sind.
Ja.
Ja, die wahrscheinlich auch noch eine Weile im Einsatz bleiben, ne?
Ja, die haben ja eine sehr geringe Stundenzahl, die sie fliegen. Und deswegen wird das also auch noch eine Weile dort zum Einsatz kommen.
Mhm. Interessant. Ja, ich glaube, langsam haben wir die gesamte Geschichte abgegrast.
Ja,
der 727 und der Trident.
Ja. Gäbe wie immer noch viel zu erzählen.
Ja.
Ja, aber.
Was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, unser lieber Wolfgang, der ist nicht nur Redakteur bei Aero International, er schreibt auch noch Bücher zu verschiedensten Themen der Luftfahrtgeschichte. Und du hast unter anderem auch ein Buch über die 727 geschrieben.
Genau.
Über die wir heute gesprochen haben.
Also wenn ihr meinen Namen bei Amazon googelt oder im gut sortierten Fachhandel nachschaut, dann kommt ihr da drauf. Also es gibt ein Buch über die Boeing 727 in deutscher Sprache. Und da findet ihr dann noch ganz, ganz viele Geschichten über die 727.
Ich habe es mir auch durchgeschaut, auch jetzt in Vorbereitung auf unsere Folge hier. Und ich kann bestätigen, das ist auch wirklich ein schönes Buch. Also ganz viele tolle Fotos da drin, alte Aufnahmen, alte Memorabilia, was da alles dazu gehört, Prospekte, Flyer, Werbeanzeigen. Es ist wirklich toll, sich anzugucken.
Das ist der Vorteil, wenn man schon seit 50 Jahren sich dafür das Thema interessiert und alles sammelt, was es gibt, zu nicht nur 727, sondern zu allen möglichen anderen.
Ja. Das ist eben das Tolle, dass du auch damals schon angefangen hast zu sammeln, weil dann hat man wirklich Stücke, die kriegt man gar nicht mehr.
Nein, also viele Fotos, die gibt es so auch nicht mehr bei den Airlines. Und da, also wenn, dann muss man für viel Geld sie irgendwo bei Auktionshäusern
mühsam Stück für Stück zusammensammeln.
Genau, aber wenn man es schon hat, hat das einen großen Vorteil.
Ja.
Das stimmt.
Nee, ist wirklich ein tolles Buch und auch die anderen Bücher deiner Reihe.
Ja.
Kann ich sehr empfehlen.
Danke, danke.
Ja, liebe Hörer, ich glaube, wir sind am Ende.
Ja, ich glaube auch.
Zum Schluss haben wir hier noch einen kleinen Clip uns ausgesucht. Und zwar ein Werbevideo für die Trident 3.
Genau.
Und zwar die 3C, die 3B.
3B, genau.
Das war die letzte Version.
Das war die letzte Version mit dem Booster, ja. Viel Spaß und bis bald.
Bis bald, macht's gut.
Jo, tschüss.
Tschüss.
This is the most beautiful, most advanced jetliner flying to Europe. Take a long look at Trident 3, the newest shape in the sky. Built by Hawker Siddeley for BEA and for you. Trident 3, ahead in the skies.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.